Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Als 1917 in Osteuropa durch die bolschewistische Revolution die große Gottesfinsternis ausbrach und Millionen Menschen in den Tod riss, ging in Westeuropa in Fatima das Licht Gottes auf, indem Maria den Hirtenkindern erschien, um ihnen die Botschaft Gottes der Buße und Umkehr für Europa anzuvertrauen. Mit diesen Worten hat der am 5. Juli verstorbene Kölner Alterzbischof Joachim Kardinal Meißner einmal in aller Kürze die Bedeutung der Erscheinungen in dem kleinen portugiesischen Ort beschrieben. In ihren Botschaften hat die Gottesmutter außerdem davor gewarnt, dass sich die Irrlehren des Kommunismus von Russland aus über die ganze Welt ausbreiten würden. Und tatsächlich entstand in den folgenden Jahrzehnten der kommunistische Ostblock mit der Sowjetunion als Führungsmacht. Erst in den Jahren 1989 bis 1991 stürzte dieses Weltimperium in sich zusammen. Für viele bis heute ein Wunder. Joachim Kardinal Meißner, der als Kind und dann später als vertriebener Flüchtling zwei Diktaturen erlebt hat, deutet und erläutert die Fatima-Botschaft heute und in der nächsten Sendung. Das Gespräch mit Karin Maria Fenbert, der Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland, wurde aufgezeichnet bei einer Veranstaltung des Hilfswerks in Köln im Jahr 2016. Anlass war der 11. Todestag der Seherin Lucia dos Santos.
Zum 13. Mal treffen wir uns hier, um an Pater Werenfried van Straten zu erinnern, den Gründer des Hilfswerks Kirche in Not. Der Speckpater hat das Werk Kirche in Not als Antwort auf den Totalaufstand gegen Gott, unter anderem in der kommunistischen Oktoberrevolution, verstanden. Und er hat Kirche in Not im Zusammenhang mit Fatima gesehen und das Werk öfter der Gottesmutter von Fatima geweiht. Ein herzliches Willkommen auch Ihnen hier im Saal. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie hier sind. Unser Thema ist heute Fatima und der Fall der Mauer. Am Todestag der letzten Seherin von Fatima, Schwester Lucia, mit einem Gast, der für dieses Thema prädestiniert zu sein scheint. Denn Joachim Kardinal Meißner, aus dem Osten kommend, wurde wenige Monate vor dem Mauerfall 1989 Erzbischof von Köln. Und 1990, nach dem Sturz des Kommunismus, wurde er vom heiligen Papst Johannes Paul II. Nach Fatima zur großen Eucharistiefeier entsandt, als Kardinal im Freien Westen mit intensiven und langen Kommunismuserfahrungen. Und gestern, am 12. Februar 1989, wurden Sie in Ihr Amt als Erzbischof von Köln eingeführt. Herzlich willkommen dem Alterzbischof von Köln. Nun kann manch einer ja denken, Fatima und Mauerfall, das klingt schon fast alles antiquiert. Aber gestern war ganz aktuell im Handelsblatt zu lesen, Russlands Premier warnt vor neuem Weltkrieg. Die Begriffe Russland und Krieg sind zwei Begriffe, die im sogenannten Fatima-Geheimnis auftauchen. Doch für alle hier im Saal, die gar nicht so richtig wissen oder auch daheim, um was es geht, Herr Kardinal, worum geht es eigentlich bei Fatima?
Also das große Geschenk, was Fatima nicht nur für die Kirche, sondern für die Welt bedeutet, ist, dass Maria vor 99 Jahren in Fatima, das heißt an der äußersten Stelle Westeuropas, erschienen ist, und zwar Hirtenkinder. Das war auch die Garantie, dass sie die Mutter Gottes und die Botschaft verstanden hat. Und Sie müssen immer daran denken, an der äußersten Ostgrenze Europas ist dann 9 Monate später, nämlich die sogenannte Oktoberrevolution, die eigentlich nach unserem Kalender erst im November stattgefunden hat. Denn es gibt ja in dem russischen Kalender die 10 Tage Differenz. Und dass wir uns nicht erschießen brauchten bei der Oktoberrevolution in Russland, haben wir zu verdanken, dass es Fatima gibt. Die große Hoffnung, dass die Mutter Gottes uns garantiert hat, mit ihrer Hilfe werden wir auch dieses Dunkle überwinden, das sich im Oktober in Russland erhebt hat.
Also eine Hoffnungsbotschaft, sagen Sie schon gleich. Nun ist Fatima eine Privatoffenbarung. Vielleicht hätte sie auch deswegen nicht so viele Chancen bei den Theologen damals eventuell gehabt. Müssen Katholiken an Privatoffenbarungen glauben, Herr Kardinal?
Also es wäre bei den offiziellen bestätigten Erscheinungen sicher bei einer Großteil nicht besser gewesen, als es eine Privatoffenbarung ist. Es ist immer die Frage, stimmt das mit der gesamten Glaubensüberlieferung überein? Und da hat Fatima eine ganz reale Chance, wirklich, und das hat die Mutter Gottes ja auch sicher so eingefädelt, akzeptiert zu werden. Denn da wird kein Land des Lächelns uns versprochen. Es wird uns nur Hinweise gegeben, dass wir die Katastrophen der Menschheit, und zwar auch die Katastrophen im Glauben der Kirche, dass wir das überwinden können. Und das hat ungemein Zuversicht und Hoffnung gegeben. Wissen Sie, ich kann mich noch gut erinnern, die erste Bischofssynode, die ich in meinem Leben mitgemacht habe, war im Jahre 1977. Und da habe ich dem Kardinal Wojtyła von Krakau gesagt, Eminenz, sollten wir aus dem Osten sollten wir nicht mal 3 Tage die Synode schwänzen und gehen mal nach Capri, der Insel Capri, dort haben die grauen Schwestern, die deutschen Schwestern, ein schönes Haus, und dass wir alle Ostblockbischöfe einladen, dass wir uns mal 3 Tage zusammensetzen und zu überlegen, wie geht es denn weiter, wenn der Kommunismus zu Ende ist. Und da hat er gesagt, du, das ist eine gute Idee, rede aber mit Wyszynski, wenn ich das mache, da wäre ich abgeblitzt, indem der Kardinal, ja, das ist der ewige Optimist Wojtyła. Da habe ich mit ihm geredet und da hat mir der Kardinal Wyszynski gnädig auf die Schultern geklopft und hat gesagt, lieber Mitbruder, du bist gleichsam wie ein Lehrling im Bischofsamt, ich war erst 2 Jahre Bischof, und Ihr 5. Nachfolger, der kann sich mal in Capri mit meinem 6. Nachfolger über den Untergang des Kommunismus erinnern und austauschen, was man dann machen will. Das erleben wir nicht mehr. Und ich war innerlich auch überzeugt, dass vor 100 Jahren der Kommunist nicht untergeht. Es hat praktisch gedauert, 77, 10 Jahre, da war der Traum fast vorbei.
Über Fatima und den Fall der Mauer sprechen wir heute bei Weltkirche aktuell. Gesprächsgast heute ist der am 5. Juli verstorbene Kölner Alterzbischof Joachim Kardinal Meißner. Das Gespräch wurde im Jahr 2016 während einer Veranstaltung von Kirche in Not aufgezeichnet.
Um klarzumachen, welche Bedeutung Fatima hat, wie sind denn die letzten Päpste mit Fatima umgegangen?
Also ich will jetzt noch mal sagen, ich will nicht kneifen, es ist niemand zu einer Privatoffenbarung verpflichtet, daran zu glauben. Aber wenn die Evidenz von innen so stark ist, dass es die Menschen überzeugt, dann wird die Kirche auch keine Hindernisse aufstellen. Ja? Und das ist gleichsam das Schicksal von Fatima. Das gibt keinen Glaubenssatz, du musst an Fatima glauben, aber die Evidenz ist so groß und so stark, dass man einfach das akzeptieren muss. Und die Praxis hat ja das auch bewiesen. Ja, wie die Päpste damit umgehen, ich kann das nur so sagen, so lange bin ich ja noch gar nicht, wenn ich so sagen darf, im Geschäft. So seit, ich bin jetzt 40 Jahre Bischof, der Papst, der mich zum Bischof ernannt war, war Paul VI. Und da muss ich mal so sagen, hervorragend. Und alle anderen Päpste, die in dieser Zeit die berufen worden sind, da ist natürlich Johannes Paul II. Außer Konkurrenz. Und zwar nicht erst durch die Erfahrung des Attentates und durch seine Errettung gerade an einem Fatima-Tag, sondern der hatte ja immer einen besonderen Sensus für das, was der Heilige Geist in der Kirche bewegt. Und er hatte gerade eine Soufflöse gehabt für diese geistlichen Bewegung, das war die Mutter Gottes selbst, nicht? Er war ein Mann, der hören konnte und bei dem die Mutter Gottes mit ihren Botschaften auch wirklich angekommen ist. Und nach dem schrecklichen Attentat war das eine Evidenz für ihn, dass Fatima wirklich der Weltkirche etwas Wesentliches zu sagen hat. Ich werde das nie vergessen, als wir zu seinem 10. Geburtstag, das heißt also zum 10. Jahrestag des Attentates, da ist er nach Fatima gewallfahrtet und wir waren, glaube ich, auch 3 oder 4 Kardinäle, die mit waren. Und wie der Heilige Vater mich begrüßt, sage ich, Heiliger Vater, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Guckt mich so an, verständnislos, geht weiter und kommt zurück und sagt, ja, du hast recht gehabt. Das erste Leben wurde mir gegeben, das zweite wurde mir geschenkt. Ich war also sprachlos, wie ein Pole mit der deutschen Sprache umgehen kann. Das erste Leben wurde mir gegeben, das zweite vor 10 Jahren wurde mir geschenkt. Nicht? Also das ist schon großartig. Und Sie wissen ja, dass er eine der Kugeln, die ihn getroffen haben und die bei der Operation entfernt wurden, nun in der Krone der Mutter Gottes von Fatima enthalten ist und ein Zeugnis ablegt für den großartigen Papst. Ich muss noch etwas dazu sagen, was mich auch immer wieder bewegt. Die Seligsprechung sollte im heiligen Jahr 2000 stattfinden. Und die römische Kurie hat im Einverständnis mit dem Heiligen Vater beschlossen, dass beim heiligen Jahr der Heilige Vater nicht ins Ausland reist, denn die Leute sind eingeladen, die Ausländer nach Rom zu kommen, aber nicht der Papst drauf. Und da wurde auch die Seligsprechung der Seherkinder von Fatima, die würde auf die Osterwoche verlegt. Und da waren, glaube ich, 1500 Anmeldungen da, denn die Portugiesen sind ja nicht so sehr reich gesegnet. Die wären gern gekommen, aber hatten kein Geld gehabt. Und da hatten die Bischöfe von Portugal eine Petition an den Papst, er möchte doch eine Ausnahme machen, dass wir doch im heiligen Jahr, dass er nach Fatima kommt, nicht? Aber die Kurie war streng mit ihm und hat gesagt, nein. Und das ist der gute Pater Condor, hoffentlich ist in der noch bekannt. Das ist der eigentliche Motor für Fatima. Das ist der treueste Sohn der Mutter Gottes von Fatima. Der ist zu mir gekommen und hat gesagt, versuchen Sie es doch mal beim Papst. Ja. Und ich hatte gar nicht lange drauf einen Termin. Und da habe ich gesagt, so Mutter Gottes, jetzt hilf mir, dass ich einen guten Moment treffe. Es war also sein Sekretär und nur der Papst da. Und dann sagte er, was gibt's denn so Neues? Da hat er immer gefragt. Und dann sagte er, ja, also ich habe ein großes Anliegen, Heiliger Vater. Und das entspricht auch ganz Ihren Intentionen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, es wäre doch gut, wenn die Seligsprechung der Seherkinder von Fatima in der Osterwoche erfolgt. Da kämen fast 2 Millionen Pilger und für Rom sind 115 angesagt. Und guckte so, und so gut kannte ich ihn schon, dass ich gesagt habe, das hat geklappt. Aber er hat gesagt, komm morgen zur Messe und zum Frühstück, dann sage ich Bescheid. Und als ich rausging, hat Jivis auch nur dazu gezwinkert, da sage ich, bin gewiss. Habe aber noch nicht den Pater Conda angerufen. Der rief aber an, sage ich, Pater, bete weiter. Und morgen sage ich Bescheid. Und am nächsten Tag war das natürlich. Und darum galt ich als einer der Mitarbeiter der Mutter Gottes von Fatima. Und das war ja ein großartiges Fest. Da wurde ja auch über das von Kardinal Sodano über die Grundzüge des bisher noch verborgenen Geheimnisses gesprochen.
Über die weltgeschichtlichen Bedeutungen der Botschaften von Fatima sprechen wir heute bei Weltkirche aktuell. Bei einem Podiumsgespräch, das im Jahr 2016 aufgezeichnet wurde, erinnerte sich der am 5. Juli dieses Jahres verstorbene Kölner Alterzbischof Joachim Kardinal Meißner auch an eine Begegnung mit Papst Johannes Paul II., der schon weit vor dem Fall der Mauer das Ende des Kommunismus vorhersah.
Da bringen Sie mich auf das nächste Thema, Herr Kardinal. Vielen Dank. Sie haben jetzt ein paar Mal schon das Attentat erwähnt auf Johannes Paul II. Nun mag unter den Zuschauern durchaus jemand dabei sein, der sich noch nicht so besonders gut mit Fatima auskennt, zumal es ein Geschehen von 1917 ist. Könnten Sie unseren Zuschauern kurz erläutern, was es mit dem dritten Teil des Geheimnisses von Fatima auf sich hat und weswegen Sie deswegen so sehr das Attentat auf Johannes Paul II. Betonen?
Also ich bin kein Spezialist für die Geheimnisse von Fatima. Ehrlich gesagt, ich weiß, was der Inhalt ist der Fatima-Botschaft und darum haben mich die Details gar nicht so sehr interessiert. Aber dieser Schwung und diese Hoffnungskraft, die uns Fatima gegeben hat, die hat wirklich die Welt bewegt. Und in dieser Vision der Schwester
Lucia,
da wird ja gesehen, dass ein Mann, ein Priester in weißer Soutane niedergeschossen wird. Also insofern ist das schon angekündigt gewesen. Und das war eigentlich für mich nur eine Bestätigung, dass das tatsächlich eingetroffen ist. Und die Ärzte haben ja ein Zeugnis abgegeben, dass es also ein 2 Millimeter waren, die den Papst vor dem Tod gerettet haben. Also das war wirklich das war eine Millimeterarbeit. Und insofern ist das eine große Bestätigung gewesen. Und dann ganz besonders eben, was dieser Papst bewirkt hat in dem Plan von Fatima. Denn die Mutter Gottes hat den Seherkindern gesagt, dass das große Unheil, diese Dunkelheit im Osten, dass die nicht bleibt über Europa, dass die untergehen wird. Und dafür hat Johannes Paul II. Auch wirklich wesentlich dafür gearbeitet. Wissen Sie, warum mir das zum ersten Mal so richtig aufgegangen ist? Hoffentlich langweilt Sie das nicht. Das ist gewesen im Jahr 1987. Da kommt nämlich der Nuntius, der besucht mich. Ich war in Kevela, habe dort einen Vortrag gehalten. Und da sagt der Nuntius, Herr Kardinal, Sie müssen als preußischer Bischof einen Dreiervorschlag machen für Ihre Nachfolge in Berlin. Da sage ich, was? Wollen Sie mit mir Karneval treiben? Es ist ja aber erst September. Ja, da hat er gesagt, der Papst will, dass Sie von Berlin weggehen, dass Sie nach Köln gehen. Der Kardinal Höfner war schon tot. Und er hat gesagt, ich schreibe keinen Dreiervorschlag für Berlin. Ich bin und bleib in Berlin, dazu bin ich berufen worden. Und er hat dann noch gesagt, ich mache dem Papst auch keinen Vorschlag, ich rufe aber sofort an, dass ich ihn sprechen kann, das kann ich nicht schriftlich, sondern das muss ich mündlich ihn ausrichten. Habe ich angerufen und der Papst war im September in Kassel Gandolfo, also ich könne kommen. Und da sagte mir dann der Sekretär, der Papst ist etwas gerade geschwommen, es war unheimlich heiß und sitzt noch draußen bequem im Garten. Ob mir aber das ausmacht, sage ich gar nicht, nur wenn ich auch ein bisschen meine Lametta ablegen kann. Nicht? Denn wenn man zum Papst geht als Kardinal, muss man immer im vollen Weg sein. Ja, und da kam ich und sagte der Papst zu mir, leg dich dort in diesen Sessel und er da daneben. Da sage ich, Heiliger Vater, ich empfinde das eigentlich schön, dass wir beide auf dem Kreuz liegen und dass wir beide in den Himmel gucken. Denn ich habe Ihnen heute sehr ernste Dinge zu sagen. Und da habe ich Ihnen erzählt, dass ich 8 Wochen vorher in Dresden bei dem großen Katholikentag von der DDR mit 150.000 Leuten, und wir waren insgesamt nur 800.000, und die Jugend und die Kinder, es war alles präsent. Und da habe ich damals noch gesagt, hört mal, das Land zwischen Oder und Neiße und das Land zwischen der Werra ist kein Produkt des real existierenden Sozialismus, das ist Schöpfung Gottes. Dafür tragen wir Verantwortung. Und die Menschen hier in diesem Land, das sind nicht alles Funktionäre der SED, sondern das sind Kinder Gottes, für die tragen wir Verantwortung. Und darum können wir nicht alle nach dem Westen laufen. Und dann habe ich formuliert den Prophet Jesaja, der gesagt hat, auf dieses herrliche Land ist unser Los gefallen. Und darum ist die DDR unsere Aufgabe, hier mehr das Reich Gottes zu verkünden. Aber wir wollen dabei keinen anderen Stern folgen als dem von Bethlehem. Und da brach ein riesiger Beifallsturm aus, denn auf jeder Schule, auf jeder Fabrik, auf jedem Büro war ein großer roter Sowjetstern, der nachts geleuchtet hat. Leute haben sofort kapiert, was das ist. Und sage ich, Heiliger Vater, jetzt kommen Sie nach 8 Wochen, ich soll Berlin verlassen. Ich bin, um es kurz zu sagen, ich bin der Leithammel der katholischen Kirche, war der Vorsitzende der Berliner Bischofskonferenz. Und jetzt bin ich der Erste, der das Land verlässt, nachdem ich gesagt habe, wir müssen hier bleiben. Und jetzt kommt mein, warum ich das erzählt habe. Und da sagt der Papst zu mir, was ängst du dich denn? Du wirst der erste Ostdeutsche sein, der nach Westdeutschland geht. Und viele Westdeutsche werden nach Ostdeutschland gehen, denn das System kippt. Und da habe ich gesagt, Heiliger Vater, unter uns, das haben sie nicht Ex-Kathedra, sondern Ex-Gartenbank gesagt, das glaube ich nicht. Ja. Und da hat der Heilige Vater gesagt, das ist nicht Ex-Kathedra, aber der Papst hat doch recht. Und da habe ich gesagt, im zweiten Versuch des Unglaubens, habe ich gesagt, Heiliger Vater, haben Sie denn Hinweise von irgendwelchen Geheimdiensten? Und dann hat er mir die Hand so nach oben gezeigt und hat, da oben ist mein Geheimdienst. Ja. Naja. Ich hatte mich dann verabredet zum Abendessen beim Kardinal Ratzinger und da habe ich gesagt, Josef, du kennst doch die Redensarten des Papstes und habe ihm das alles so geschildert, wie ich ihn jetzt. Und da sagte er, du, das ist nicht sehr verheißungsvoll, dass du in Berlin bleiben kannst. Und dann hat es noch 2 Jahre gedauert, aber dann war es soweit und 9 Monate, nachdem ich weg bin, fällt die Mauer ein. Und wenn ich... Aber wissen Sie, was mich eigentlich genauso oder noch mehr ergriffen hat wie der Mauerbau? Das ist die Heiligsprechung der seligen Agnes von Prag. Ich bin mit der Kirche in der Tschechoslowakei sehr eng verbunden gewesen. Ich habe über 60 geheimgeweihte Priester gehabt, die auch alle durchgehalten sind. Und ich wusste, dass einige Tage nach dem Mauerfall die Heiligsprechung der seligen Agnes von Prag ist. Und seit Jahrhunderten gibt es in Prag die Vision, wenn die Seele Agnes heilig wird, kriegt unser Land die Freiheit. Und da habe ich gesagt, ich hatte sowieso von Kardinal Tomaszek eine Einladung. Ich bin, sage ich, da muss ich hinfahren, war schon in Köln zur Seligsprechungsfeier. Und ich sitze dort im St. Peter, wo die anderen Kardinäle sind. Und da kommt der Monsignore Civis, der damalige Sekretär des Papstes, und sagt, Sie sollen hinterkommen, den Papst mit hineingeleiten, denn Sie sind ja quasi auch ein Tscheche. Also bin ich dort hinter mitgegangen. Und wie ich durch den Mittelgang des Petersdomes gehe, da ist von der Mitte her der ganze Mittelgang rechts und links lauter Konzelebranten, lauter Priester im Messgewand. Lauter Priester. Und da sehe ich, das ist ja der Großteil der Geheimgeweihten. Da sage ich, Mensch, seid ihr denn verrückt? Ihr geht doch alle wieder in die Katakomben, ihr werdet alle wieder eingesperrt. Und dann habe ich gesagt, das ist uns jetzt egal. Wir glauben daran, wenn die selige Agnes heilig wird, kriegt unser Land die Freiheit. Und dann gehen wir in die Katakomben, wir gehen nicht mehr von uns aus in den Untergrund. Also es ist mir heiß und kalt über den Rücken gelaufen. Und ich habe den Kardinal Tomaszek, als Köln, sage ich, du, wir müssen viel beten, dass keine Priester eingesperrt werden. Ich habe auch Zuversicht. Na jedenfalls, am nächsten Tag bei dem Empfang für die Delegation, da war auch der tschechische Kultusminister, und da hat der Papst ihm gesagt, Herr Minister, wenn Sie nach Hause kommen, finden Sie ein schöneres Land vor. Ich sage, wieso? Ja, Heilige verändern immer positiv das Land. Und 3 Tage später war die Revolution auf dem Wesselsplatz vollendet. Das heißt, ein paar Tage später, neben dem Mauerfall, war die Heiligsprechung und die Freiheit der Tschechen. Heiligsprechungen ersetzen oft Mauerfälle.
Das war Weltkirche aktuell über die geschichtliche Dimension der Botschaften von Fatima haben wir heute gesprochen. Gesprächsgast bei einem Podium, das im Jahr 2016 in Köln aufgezeichnet wurde, war der am 5. Juli verstorbene Kölner Alterzbischof Joachim Kardinal Meißner. Nächste Woche hören Sie den zweiten Teil dieses Gesprächs. Viele weitere Beiträge von Kardinal Meißner, die von Kirche in Not produziert wurden, finden Sie im Internet auf dem eigenen Kanal des Senders unter www.katholisch.tv. Mehr zum Thema Fatima und auch über die geistliche Ausrichtung des Hilfswerks Kirche in Not finden Sie auf den Netzseiten unter www.kircheinnot.de. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen frohen und gesegneten Sonntag. Machen Sie's gut. Bis nächste Woche, sagt Ihr Volker Niggewöhner.